Einen Afrikaner kann man geistlich nur bis zu einem bestimmten Punkt voranbringen und nicht weiter. Er schafft einfach nicht mehr. Ich debattierte nicht mit ihnen, ich verbrachte meine Zeit mit den Afrikanern. Doch wisst ihr, was geschah, als der Heilige Geist fiel? Diese Missionare kamen zu uns, um zu sehen, was hier los wäre, und stellten auf einmal fest, dass Afrikaner sehr wohl weiter vorwärts gehen konnten. Das nur zur Verdeutlichung. Diese jungen Männer und Frauen mussten ihre eigenen Erfahrungen mit dem Übernatürlichen machen. Es reichte nicht aus, sich die Botschaft eines anderen Menschen mit einer anderen Hautfarbe und aus einer anderen Kultur anzuhören. In den darauffolgenden Monaten traten unter diesen Studenten, die meisten waren unter 25, alle 9 Geistesgaben in Erscheinung. Ja, wir erlebten es sogar, wie 2 Leute von den Toten auferweckt wurden. Ich werde manchmal gefragt, haben Sie das schon einmal gesehen? Meine Antwort ist ja, zweifellos. Ich habe es gesehen. Wir haben nicht die Zeit, näher darauf einzugehen, doch glaubt mir, wenn jemand von den Toten auferweckt wird, horchen die Menschen auf und hören zu. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn ihr das Himmelreich predigt, dann heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus und macht Aussätzige rein. Wann werden sich seine Vorgaben ändern? Niemals. Ich sage manchmal zu den Juden, unter denen wir leben, wir Nicht-Juden müssen uns wirklich bei euch Juden entschuldigen, dass wir euch überhaupt baten, einem Evangelium zu glauben, das nicht auf übernatürliche Weise bestätigt wurde. Denn aufgrund eurer heiligen Schriften wisst ihr eins ganz genau. Wenn Gott euch eine Botschaft durch einen speziellen Boten bringt, bestätigt er diese Botschaft so oder so immer auf übernatürliche Weise. Das ist im Grunde der Zweck der Taufe im Heiligen Geist. Sie soll uns in den Bereich des Übernatürlichen hineinführen, den einzigen Bereich, in dem das Evangelium wirklich wirksam und effektiv verkündigt werden kann. Schlagen wir kurz Hebräer 2, Verse 3 bis 4 auf. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Sie hat ja den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen und ist uns von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Autor des Hebräerbriefs nennt hier 3 Gründe, warum wir der Botschaft des Evangeliums Beachtung schenken sollten. Erstens, die Person, die sie verkündigte, war Jesus selbst. Zweitens, sie wurde von denen bestätigt, die Jesus als Augenzeugen persönlich gekannt hatten. Der dritte Grund ist jedoch, dass der Heilige Geist die Botschaft mit Zeichen, Wundern und Geistesgaben übernatürlich bestätigt. Die Ungläubigen haben ein Recht, vom Leib Christi genau diese Art der Evangeliumspräsentation zu erwarten. Wir bleiben hinter dem Standard und dem Willen Gottes zurück, wenn wir lediglich eine intellektuelle Botschaft weitergeben und ein paar Bibelstellen zitieren. Daraufhin werden sich einige bekehren, das ist großartig, aber es ist noch nicht alles, was Gott hat. Ich möchte euch noch einen weiteren Zweck der Gabe des Geistes, der Geistestaufe nennen. Dazu schlagen wir 1. Korinther 12 auf. 1. Korinther 12 und Vers 13. Das ist einer der Verse des Neuen Testamentes, die am häufigsten falsch verstanden werden. Eigentlich wurde er falsch übersetzt. Er wurde falsch übersetzt, weil die Übersetzer eine vorgefasste Meinung darüber hatten, was Paulus ihrer Auffassung nach sagen wollte. Ich möchte dazu sagen, dass ich seit dem 10. Lebensjahr Griechisch lerne und deshalb fest davon überzeugt bin, dass meine Ansicht diesbezüglich korrekt ist. Wenn dem nicht so wäre, würde ich nichts sagen. Der Text, der vor mir liegt, sagt in etwa dasselbe wie die meisten anderen Übersetzungen. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt. Das falsche Wort in dieser Übersetzung heißt durch einen Geist. Griechisch heißt es in einem Geist, wurden wir alle in einen Leib hineingetauft. Nirgendwo im Neuen Testament findet sich auch der geringste Hinweis darauf, dass der Heilige Geist Menschen taufen würde. Die Menschen werden im Heiligen Geist getauft, doch der Heilige Geist selbst tauft nicht. Wir werden durch den Heiligen Geist von Neuem geboren und gelangen so in den Leib Christi. Das entscheidende Wort in diesem Vers ist ein. Paulus sagt, die Taufe im Heiligen Geist soll Einheit im Leibe Christi bewirken. In einem Geist wurden wir alle in einen Leib hineingetauft und wir sollen alle von einem Geist trinken. Dreimal verwendet er das Wort ein. Als wir uns über die Verwendung des Wortes Taufen unterhielten, wies ich euch bereits darauf hin, dass man bei der Taufe in etwas getauft, aber auch in etwas hineingetauft wird. Doch sowohl bei der Taufe des Johannes wie auch bei der christlichen Taufe waren die Täuflinge bereits vor der Taufe in dem, worin sie hineingetauft wurden. Die Taufe des Johannes war zum Beispiel eine Taufe hinein in die Buße, doch er taufte die Menschen erst, nachdem sie bereits Buße getan hatten. Die Taufe des Johannes hat also keine Buße bewirkt. Vielmehr erkannte Johannes mit seiner Taufe an, dass der Täufling bereits Buße getan hatte. Bei der christlichen Wassertaufe werden wir in Christus hineingetauft. Doch wenn wir getauft werden, sind wir bereits in Christus, sonst hätten wir ja gar kein Recht, getauft zu werden. Durch die Wassertaufe kommen wir also nicht in Christus hinein. Vielmehr besiegelt sie die Tatsache, dass wir zum Zeitpunkt der Taufe bereits in Christus sind. Dasselbe gilt für die Taufe im Heiligen Geist. In einem Geist wurden wir alle in einen Leib hineingetauft. Dies bedeutet nun nicht, dass wir zum Zeitpunkt der Geistestaufe nicht in diesem Leib wären, vielmehr ist diese Taufe das Siegel dafür, dass wir im Leibe sind. Bei allen drei Taufen geht es sowohl um das In als auch um das In hinein. In bezeichnet das Medium, bei der Taufe das Johannes das Wasser. Bei der christlichen Taufe Wasser, bei der Geistestaufe der Heilige Geist. Wir sind bei der Taufe bereits in dem, wo wir hineingetauft werden. Die Taufe besiegelt die Tatsache, dass wir bereits entweder in der Buße oder in Christus oder in einem Leib sind. Wir dürfen nicht vergessen, das ist wirklich eine der Tragödien der jüngeren Kirchengeschichte, dass die Taufe im Heiligen Geist eigentlich Einheit im Leib Christi bewirken soll. Doch leider sind wir so fleischlich, dass wir sie oft dazu benutzen, Spaltungen hervorzurufen, anstatt ihre Einheitswirkung zu akzeptieren. Darüber müssen wir alle Buße tun. Vergiss also nicht, dass die Taufe im Heiligen Geist dich erkennen lassen soll, dass du Teil eines Leibes bist und dass jeder andere wahre Gläubige, ungeachtet seiner Konfession, Hautfarbe oder Kultur, auch ein Glied am selben Leib ist. Es gibt nur einen Heiligen Geist, es gibt nur einen Leib. Das war Gottes Absicht, doch wie in vielen anderen Dingen haben wir auch hier Gottes Absicht missbraucht. So diente beispielsweise das Abendmahl demselben Zweck. Es sollte auch die Einheit des Leibes dokumentieren. Doch was hat es infolge unserer Fleischlichkeit bewirkt? Es hat uns gespalten. Doch das ist nicht Gottes, sondern unser Fehler. Jeder von uns muss einen Teil der Verantwortung dafür tragen, die Nichtpfingstler für ihre Kritik sucht, die Pfingstler für ihre Arroganz. Ich bin schon lange genug Pfingstler. Unser berühmtes Motto lautete doch immer, wir haben es. Dabei dachte ich mir oft, wenn ich mir einige von uns so ansah, was du auch hast, viel ist es nicht. Ich erinnere mich noch an diese liebe alte Witwe in einer dänischen Pfingstgemeinde. Sie war arm und krank und sagte auf Dänisch, wir haben es. Ich schaute sie an und dachte mir, wenn das alles ist, ist es nicht viel. Versteht ihr? Diese Haltung ist vielen Leuten ein Ärgernis. Wir haben diese Einstellung, wir Pfingstler, wir haben es. Wir haben das volle Evangelium, doch wir haben nicht mehr, als wir haben. Wir können getauft sein und in Zungen reden und dennoch weit hinter dem Maßstab Gottes zurückbleiben. Das ist keine Garantie dafür, dass du absolut vollkommen bist. Das ist kein Siegel der Vollkommenheit, sondern eine Hilfe, um vollkommen zu werden. Wisst ihr, viele Pfingstler haben die Einstellung, ach, ich kenne das so gut. Du bekehrst dich, wirst von Neuem geboren, lässt dich in Wasser taufen, sprichst in Zungen und hast es geschafft. Nein, nein, nein. Du hast es nicht geschafft. Du hast gerade erst angefangen. Das ist nicht das Ziel, sondern der Einstieg. Denn wenn du den Einstieg wie das Ziel behandelst, wirst du nicht mehr vorwärts kommen. Einige von euch Pfingstlern hier müssen sich dessen bewusst werden. Ich liebe die Pfingstler. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich mich bekehrt habe. Etliche Jahre lang dachte ich, sie hätten in allen Dingen recht. Doch dann stellte ich fest, dass auch sie ihre Schwächen haben. Vergesst nun diesen Punkt nicht. Die Taufe im Heiligen Geist soll Einheit unter den Christen stiften. Dann gibt es noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, die körperlichen Manifestationen. Meiner Meinung nach ist im Leben vieler Christen noch der Deckel drauf. Das heißt, sie haben nicht die Freiheit, das nach außen hin zu zeigen, was Gott in sie hineingelegt hat, weil sie sich bestimmten würdevollen Verhaltensweisen verpflichtet fühlen. Man spricht mit gedämpfter Stimme, man zeigt keine überschwänglichen Emotionen, man sitzt im Gottesdienst aufrecht, man steht auf, setzt sich, steht wieder auf, kniet nieder, geht anschließend nach Hause. Ich habe das selbst jahrelang gemacht. Erzählt mir bitte nicht, das sei nicht so. Das hat jedoch so gut wie gar nichts mit neutestamentlichem Christentum zu tun. Das hat nur sehr wenig mit den Erfahrungen zu tun, die die Leute in der Bibel machten. Sie gerieten oft außer sich. Lest doch mal Davids Psalmen. Er brüllte, er schrie, sein Bett war nass von seinen Tränen, er zeigt starke Emotionen, sogar Jesus klagte, weinte und zeigte seine Gefühle. Niemand wurde mehr auf dieses würdevolle Verhalten hin erzogen als ich. Ich wurde ganz und gar nach dem alten britischen Schulsystem erzogen. Wenn ihr Großbritannien ein wenig kennt, ich ging in Eton und Cambridge zur Schule. Ich war eine Bastion des britischen Empires. Doch eines Nachts taufte mich Gott im Heiligen Geist. Ich wusste nicht, was das war. Ich war noch in keiner Gemeinde gewesen. Es geschah einfach so in einer Kaserne. Ich hatte so wenig Ahnung, dass ich nicht wusste, dass man erst in eine Gemeinde gehen müsste, um errettet oder im Geist getauft zu werden. Ich bekam beides damals mitten in der Nacht, auf der Stube in der Kaserne. Als ich mich dann in christlichen Kreisen bewegte, stellte ich fest, dass die Menschen Gott keinen Raum schafften. Ich bin kein übermäßig emotioneller Mensch. Die meisten, die mich besser kennen, können dies vermutlich bestätigen. Das Problem ist, dass wir unsere Emotionen unterdrücken. Wir zeigen nicht nach außen, was Gott in unserem Inneren tut. Am Sonntagabend werde ich über Anbetung sprechen und diesen Aspekt noch weiter vertiefen. Anbeten heißt nicht nur, sich mit Worten auszudrücken. Anbetung ist eine Sache des ganzen Körpers. Sich beugen, niederfallen, klatschen, das ist das biblische Bild für Anbetung. Wir bleiben in diesem Punkt weit hinter dem biblischen Maßstab zurück. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass wir Angelsachsen oder Amerikaner oder Mitteleuropäer, wer wir auch sind, nicht nach außen ausdrücken und zeigen, was der Heilige Geist in uns hineingelegt hat. Wir dämpfen den Geist, wir unterdrücken den Geist, wir versuchen, Würde zu bewahren. Wir fürchten uns davor, zu emotionell oder begeistert zu sein. Ich bin kein übermäßig emotioneller Mensch, glaube jedoch unbedingt daran, dass man sich dem Heiligen Geist hingeben muss. Ich bin absolut dafür, das auszudrücken, was der Heilige Geist in mich hineingelegt hat. Betrachten wir uns in diesem Zusammenhang einige Menschen, die Gott begegneten. Abraham. Der Herr erschien ihm, und was tat er? Er fiel auf sein Angesicht. Wie viele von euch würden das tun? Einige schon. Ich muss immer schmunzeln, wenn Christen diese alte Hymne singen, in der es heißt, holt herbei das königliche Diadem und krönet ihn zum Herrn über alles. Mögen alle Engel vor ihm niederfallen. Diese lieben Christen denken sich vielleicht, bei Engeln ist es in Ordnung, wenn sie niederfallen, bei uns jedoch nicht. Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu würdevoll. Dann als nächstes Israel. Als der Herr ihr Opfer mit einem übernatürlichen Feuer akzeptierte, heißt es, sie wären alle auf ihr Angesicht gefallen und hätten gerufen. Die Bibel fordert uns auf, voll Freude zu rufen. Wisst ihr, rufen ist etwas anderes als laut singen. Ich denke nicht, dass ich euch heute Abend darin anleiten werde, vielleicht am Sonntagabend. Rufen heißt rufen. Ich bin mir sicher, dass sich einige von euch Fußballspieler ansehen. Ihr braucht nicht die Hand zu heben, das wäre euch vielleicht peinlich. Aber sicher ist es so. Und wenn die richtige Mannschaft ein Tor schießt, dann reißt es euch aus euren Sitzen und ihr schreit voller Begeisterung. Wenn ihr schon wegen Fußball aus dem Häuschen geraten könnt, warum dann nicht auch wegen Jesus und dem Heiligen Geist? Und dann kommt da Josua. Er begegnete vor Jericho dem Befehlshaber der Armee des Herrn und schon lag er auf seinem Angesicht. Ich wage zu sagen, dass die meisten großen Männer der Bibel mindestens einmal in ihrem Leben auf ihrem Angesicht vor Gott lagen. Dann heißt es, da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Warst du schon mal auf heiligem Boden? Wir schon. Vor 2 Jahren erfüllte Gott während einer Konferenz in Jerusalem den Saal, und ohne dass irgendjemand etwas gesagt hätte, zogen die Leute still ihre Schuhe aus, weil sie wussten, dass sie auf heiligem Boden standen. Als nächstes die Priester. Als die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllte, fielen sie, wie es heißt, auf ihr Angesicht. Sie konnten nicht mehr stehen. Dann Jeremia. Immerhin war Jeremia ein ehrbarer Prophet. Er schrieb einen Großteil der Bibel, mehr als viele anderen. Und dann lesen wir in Jeremia 23, Vers 9. My heart within me is broken. Gebrochen ist mein Herz in meinem Innern, es zittern alle meine Gebeine. Ich bin wie ein Betrunkener und wie ein Mann, den der Wein überwältigt hat, vor dem Herrn und wegen seiner heiligen Worte. So reagierte Jeremia auf die Heiligkeit Gottes. Er sagte, es zittern alle meine Gebeine. Wenn deine Gebeine zittern, zittert zwangsläufig auch dein ganzer Körper. Er sagte, ich bin wie ein Betrunkener wegen der Heiligkeit des Herrn. Hast du die Heiligkeit des Herrn schon einmal so intensiv gespürt, dass dies Auswirkungen auf deinen Körper hatte? Wisst ihr, die meisten von uns leben auf Sparflamme. Die Apostel zu Pfingsten, der Heilige Geist kam und sie reagierten allesamt sehr würdevoll. Nein, genau das Gegenteil. Sie verhielten sich recht sonderbar und überhaupt nicht würdevoll. Sie sprachen alle gemeinsam in Sprachen, die sie noch nie gehört hatten. Und wisst ihr, was die Ungläubigen über sie sagten? Sie sind betrunken. Hat man das schon mal von dir gesagt, als du aus dem Gottesdienst kamst? Der Apostel Johannes begegnete Jesus in einer Vision und fiel zu seinen Füßen nieder wie tot. Er wurde von einer Kraft regelrecht überwältigt. Ich möchte die Liste hier beenden und zumal mir auch, wie immer, die Zeit davonläuft, zum Kernpunkt dieses Themas kommen. 7 Voraussetzungen, um zu empfangen. Ich werde sie rasch aufzählen. Erstens Buße tun, Apostelgeschichte 2,38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Zweitens sich taufen lassen, jeder von euch lasse sich taufen, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Drittens durstig sein, Jesus sagte, wenn jemand dürste, komme er zu mir. Viertens zu Jesus kommen, es gibt nur einen Täufer im Heiligen Geist, wenn du die Taufe willst, musst du zum Täufer kommen. Fünftens bitten, Jesus sagte, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Viele Christen sagen, wenn Gott möchte, dass ich den Heiligen Geist bekomme, dann werde ich ihn schon geben. Da brauche ich nicht zu bitten. Doch Jesus sagt, dass wir ihn wohl bitten müssen. Er sagt, euer himmlischer Vater wird denen den Heiligen Geist geben, die bitten. Sechstens, empfangen. Das Empfangen wird mit dem Trinken verglichen. Siebtens, das fällt einigen Menschen sehr schwer, lass deiner Zunge, diesem widerspenstigen Körperteil, den du nicht unter Kontrolle bekommst, freien Lauf. Die Kontrolle der Zunge durch den Heiligen Geist ist Gottes Beweis dafür, dass er gekommen ist, um die Kontrolle zu übernehmen. Wusstet ihr, dass die Zunge in der Bibel meine Herrlichkeit genannt wird? Das kommt nicht in allen Übersetzungen heraus, doch in Psalm 16 sagt der Psalmist, meine Herrlichkeit frohlockt, wörtlich aus dem Englischen. Petrus zitiert diese Stelle in Apostelgeschichte 2,26 und sagt, meine Zunge frohlockt, deine Zunge ist deine Herrlichkeit. Hast du das gewusst? Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum ihr überhaupt eine Zunge habt? Vor allem, um Gott damit zu verherrlichen. Jeder Gebrauch der Zunge, der Gott nicht verherrlicht, ist ein Missbrauch. Doch wenn der Heilige Geist kommt und deine Zunge unter seine Kontrolle bringt, wird Gott durch alles, was du sagst und tust, verherrlicht werden. Dann gebrauchst du deine Zunge zum ersten Mal zu dem Zweck, für den Gott sie dir gegeben hat. Ich bin nun am Ende meiner Ausführungen angelangt, aber es sind einige hier, die wirklich durstig sind. Hoffentlich ist es so. Wenn nicht, wäre das schade. Ich möchte euch in einfachen Worten erläutern, wie ihr hier und jetzt diese Erfahrung machen könnt. Zunächst lese ich die Worte Jesu aus Johannes 7. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Er konnte erst kommen, nachdem Jesus verherrlicht worden war. Doch sobald er zur Rechten des Vaters saß, goss er den Heiligen Geist aus. Nun zu den Bedingungen. Sie sind recht einfach. Einige solltet ihr bereits erfüllt haben, habt es aber vielleicht noch nicht. Vielleicht habt ihr euch noch nicht taufen lassen. Vielleicht habt ihr noch nicht um den Heiligen Geist gebeten. Ich war auch nicht getauft. Ich wusste gar nichts über die Taufe. Ich habe Gott auch nicht gebeten, aber er erfüllte mich dennoch mit seinem Heiligen Geist. Ich spürte so ein eigenartiges Gefühl in meinem Bauch. Ich dachte, was ist denn das? Dann kam mir der Satz, in anderen Zungen reden, in den Sinn. Ich dachte, was hat das mit dem Reden in anderen Zungen zu tun? Ich war allein im Zimmer und sagte laut zu Gott, Gott, wenn du willst, dass ich in Zungen rede, dann bin ich bereit. Dann kam dieses Etwas durch meine Brust nach oben, hinauf in die Kehle und meine Zunge fing an, sich zu bewegen. Ich hatte sie nicht unter Kontrolle. Als nächstes stellte ich fest, dass ich eine Sprache sprach, die sich wie Chinesisch anhörte. Ich hatte nicht darum gebeten und war auch nicht getauft gewesen. Später habe ich mich dann taufen lassen. Dennoch gibt es einige grundlegende Bedingungen. Wenn jemand dürstet, sagte Jesus, so komme er zu mir und trinke. Und dann werden aus seinem Bauch Ströme des lebendigen Wassers fließen. Eine wunderbare Umwandlung. Du kommst als Durstiger und wirst zu einem Kanal für lebendiges Wasser. Wodurch? Durch die Taufe im Heiligen Geist. Was musst du dazu tun? Ganz einfach, zu Jesus kommen. Es gibt nur einen Täufer. Komm zum Täufer und empfange die Taufe. Du musst trinken. Religiöse Menschen haben oft Probleme damit, weil es so einfach ist. Niemand trinkt mit geschlossenem Mund. Niemand empfängt die Taufe im Heiligen Geist mit geschlossenem Mund. Du trinkst, indem du deinen Mund öffnest und etwas zu dir nimmst. Doch du nimmst kein Wasser zu dir, sondern die übernatürliche Kraft Gottes. Ich denke, ich habe noch nie jemanden gesehen, der dies getan und dabei nichts empfangen hätte. Ich habe schon einmal erlebt, wie 3000 Menschen auf einmal empfingen. Sie alle haben dabei getrunken. Nach dem Trinken kommt es zum Überfließen. Erinnert euch, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. An diesem Punkt musst du Glauben haben, denn der Heilige Geist wird nicht für dich sprechen. Du musst selbst sprechen. Der Heilige Geist gibt dir dann die Worte. Das ist ein Glaubensschritt und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich bin bereit, alle, die hier heute Abend diese wunderbare übernatürliche Erfahrung machen wollen, in einem einfachen Gebet anzuleiten. Und ihr wisst ja, dass wir euch nicht bitten, eine Gemeinde zu verlassen oder einer anderen beizutreten. Darum geht es nicht. Wir legen euch nur nahe, dass ihr dasselbe braucht wie die Apostel, wie die Christen der Urgemeinde. Wenn ihr also nach vorne kommen wollt, werde ich euch in ein Gebet leiten. Wenn du sagst, Bruder Prinz, ich bin wirklich durstig und möchte diese Erfahrung machen, dann steh auf und komm nach vorne. Und ich werde dich in einem Gebet leiten.
Stand up where you are and walk down to the front and I will lead you in a prayer. That's wonderful. I wonder if you, somebody could move some of those.
Das ist großartig. Könnte bitte jemand einige Stühle wegräumen? Das ist wirklich großartig. Kommt bitte ganz nach vorne, denn es kommen noch viele Leute nach. Das ist doch großartig. Wer von euch schon getauft ist, soll bitte für diese Leute und auch für mich beten. Kommt noch weiter nach vorne. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich beiße nicht. Kommt nach vorne. Ich wusste nicht, dass so viele durstige Seelen hier sind. Das ist großartig. Das kann in Neuseeland etwas in Bewegung setzen. Wenn ihr alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet, wer weiß, was dann alles in Neuseeland geschehen wird. Amen. Ich warte noch ein wenig, da immer noch Leute nach vorne kommen. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sein würden. Das ist begeisternd. Das gefällt mir. Wisst ihr, die Presbyterianer stehen in dem Ruf, recht steif zu sein. Das gilt nicht für alle. Doch kennt ihr das oberste Glaubensbekenntnis der Presbyterianer? Es ist die oberste Pflicht des Menschen, Gott in alle Ewigkeit zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Wie viele von uns erfreuen sich an Gott? Gott möchte, dass man sich an ihm erfreut. Er hilft uns, Freude an ihm zu haben. Ihr werdet diese Freude an Gott ganz neu erleben. Hört zu, ihr seid nicht zu Bruder Prinz gekommen. Ich bin nicht der Täufer. Ihr seid zu Jesus gekommen. Ich werde euch ein sehr einfaches Gebet vorsprechen, das ihr beten könnt und mit dem ihr als Kandidat für die Taufe zu Jesus kommt. Ihr kommt zu ihm. Ihr bittet und dann trinkt ihr. An diesem Punkt bereitet einem die Religion oft Schwierigkeiten, weil ihr nämlich etwas Einfaches und Praktisches tun müsst, das noch dazu etwas dumm aussieht. Ihr müsst euren Mund aufmachen und anfangen, den Heiligen Geist zu trinken. Kein Wasser, sondern den Geist Gottes. Nach einer Weile und bei einigen geschieht das recht schnell, verwandelt sich das Wenige, das ihr trinkt, in einen Strom, der dann durch euren Mund aus euch herausfließt. Wie fließt es heraus? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wenn dein Mund aus der Fülle des Herzens redet, dann fließt dein Herz über. Du kannst nicht hineinsehen. Du weißt nicht, wann es voll ist, aber du hörst, wenn es überfließt. Und dann weißt du, dass es voll sein muss, denn sonst würde es ja nicht überfließen. Noch eine Vorbemerkung und dann leite ich euch im Gebet. Du stehst ganz alleine vor Gott. Kümmere dich nicht um die anderen Leute. Wenn jemand ein wenig emotionell wird, dann braucht dich das nicht zu beschäftigen. Wir haben ja beschlossen, dass Begeisterung nicht notwendigerweise Sünde ist. Denk an den entscheidenden Schritt. Du trinkst und an einem bestimmten Punkt fängst du im Glauben an zu reden. Und denk dran, wenn du ein Kind Gottes bist, und ich möchte das unterstreichen, dann bekommst du von Gott niemals einen Stein, wenn du um Brot bittest. Wenn du um den Heiligen Geist bittest, dann bekommst du auch den Heiligen Geist. Ich werde euch in ein Gebet leiten, mit dem ihr zu Jesus kommt. Ich werde euch zunächst anleiten, euren Glauben an Jesus als euren Heiland zu bekennen, denn wenn du noch nicht gerettet bist, kannst du jetzt gleich gerettet werden. Dann hast du die Voraussetzungen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Wenn du am Ende dieses Gebetes Amen sagst, dann sollst du nicht mehr weiter beten, denn du empfängst den Heiligen Geist nicht durch Beten, sondern durch Trinken. Viele Menschen haben sich durch ihr Beten diese Erfahrung verwehrt, denn während du in deiner eigenen Sprache sprichst, kannst du nicht in der anderen Sprache sprechen. Du musst aufhören, Deutsch zu sprechen und anfangen, in der neuen Sprache zu sprechen. Nun, dieses ganz einfache Gebet. Vergiss nicht, dass du nicht zu mir betest. Ich gebe dir nur die Worte, mit denen du zu Jesus kommen kannst. Wenn du Amen gesagt hast, was tust du dann? Du fängst an zu trinken. Gut. Es tut mir leid, vielleicht können wir uns später unterhalten, doch wenn wir jetzt auf Fragen eingehen, kommen wir nicht mehr weiter. Vertraue darauf, dass der Herr deine Frage beantworten wird. Ja? Nun denn, bitte sprecht mir dieses Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes und der einzige Weg zu Gott bist, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben und wieder von den Toten auferstanden bist. Ich bekenne dir meine Sünden, die ich begangen habe, und vertraue darauf, dass du mir vergibst und mich mit deinem kostbaren Blut reinigst. Ich danke dir dafür. Nun, Herr Jesus, komme ich zu dir als dem, der mich im Heiligen Geist tauft. Ich öffne mich für dich. Und fange an, von deinem Geist zu trinken, den du bereits jetzt auf mich ausgießt. Ich wiederhole diesen Teil. Ich fange an, von deinem Geist zu trinken, den du bereits jetzt auf mich ausgießt. Ich vertraue darauf, Herr, dass du es in mir zum Überfließen bringen wirst. Ich danke dir jetzt dafür im Glauben. In dem Namen Jesu. Amen. Fangt an zu trinken. Schaut nicht mich an. Ich bin nicht der Täufer. Lasst eure Zunge los und fangt an zu reden. Ihr braucht nicht zu schreien, aber ihr sollt so deutlich sprechen, dass ihr wisst, dass ihr es gesagt habt. Gut, einige von euch reden schon. Sprecht es aus. Ich glaube, dass die meisten um mich herum schon reden. Der Mann, der vorher die Frage hatte, spricht fließend. Nehmt euch Zeit, um euch am Herrn zu erfreuen. Vergesst eure Probleme, vergesst eure Fragen und lasst euch gehen. Gebt euch dem Herrn durch diese Erfahrung hin. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Ja, wenn du begeistert bist, haben wir Verständnis dafür. Danke, Herr. Danke, Jesus. Jetzt sprecht ihr direkt mit dem Herrn. Euer Geist betet direkt zum Herrn. Er muss sich nicht mehr durch den Engpass eures engen Verstandes zwängen. Euer Geist ist frei, um direkt mit Gott zu kommunizieren. Danke, Herr Jesus. Danke. Ja, entspannt euch. Danke, Herr.
Okay, Halleluja. Thank you, Lord.
Danke, Herr.
Thank you, Lord. Amen.
Danke, Herr. Die Bibel sagt, Gott wird den Rechtschaffenen nicht verwerfen, bis er seinen Mund mit Lachen füllt und seine Lippen jubelt. Das ist in Ordnung, Schwester. Ich habe das auch schon erlebt. Es ist großartig. Was ist mit allen anderen, die in Zungen reden können? Steht auf und dann beten wir gemeinsam den Herrn in neuen Sprachen an. Nicht auf Englisch oder Deutsch, sondern in anderen Sprachen. Dieser Ort soll voller Anbetung sein. Herr Jesus. Herr Jesus, wir beten dich an, wir beten dich an. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist unser Gott. Wir beten nur dich an.
I'm envious.
Wie beneidenswert.
I'm quite jealous.
Ich bin beinahe eifersüchtig. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Sie ist absolut unvergleichlich. Wenn du gerne lachen willst, dann lach doch einfach. Es ist absolut biblisch. Gott wird den Rechtschaffenen nicht verwerfen, bis er seinen Mund mit Lachen füllt und seine Lippen mit Jubel. Danke, Herr Jesus. Danke. Danke. Werft eure Würde und Gesetztheit über Bord. Lasst euch begeistern. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Jesus sprach nicht von einer Pfütze. Er sagte, es würden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also macht weiter, lasst den Strom fließen, schneidet ihn nicht ab. Werdet frei heute Abend. Holt euch die Gewissheit, dass ihr den Herrn tatsächlich in neuen Sprachen angebetet habt. Geht erst dann nach Hause, wenn ihr keinen Zweifel mehr daran habt. Dieser Ort soll mit Lobpreis für Jesus erfüllt sein. Erhebt eure Stimmen, preist ihn und dankt ihm. Danke, Herr Jesus, du bist würdig. Würdig ist das Lamm, das geopfert war, zu nehmen Ehre und Ruhm und Macht und Lobpreis. Halleluja, wir lieben dich, Jesus. Wir schämen uns nicht, dir zu sagen, dass wir dich lieben. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, danke, danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für das, was du heute Abend hier tust. Wir möchten dir alle Ehre dafür geben und dich preisen, weil das nur dir allein zusteht. Damit ihr wirklich sicher seid, dass ihr ihn habt, möchte ich nun, dass jeder von euch, der in Zungen geredet hat, das nun noch einmal leise tut, aber laut genug, damit er sich selbst reden hört. Vergesst nicht, ihr redet zum Herrn, nicht zu mir. Ihr sollt wissen, wenn ihr heute nach Hause geht, dass ihr in einer neuen Sprache geredet habt. Ihr habt um Brot gebeten und keinen Stein bekommen. Amen. Genießt, was der Herr euch gegeben hat. Danke. Danke, Jesus. Danke, danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Nun, ich meine, wir schließen an diesem Punkt. Ihr braucht noch nicht zu gehen, wenn ihr noch hier bleiben wollt. Morgen reden wir über die nächste fundamentale Lehre, die Handauflegung. Gott segne euch. Kommt sicher nach Hause und schlaft gut.